Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Der akademische Mittelbau an den Hochschulen hat wichtige Aufgaben. Er forscht, er lehrt, er betreut die Studierenden. Ohne den akademischen Mittelbau ist der Alltag an den Hochschulen nicht denkbar. Aber dieser Mittelbau arbeitet oft befristet an der Hochschule, ohne langfristige Perspektive. Das will eine Initiative ändern. Das Arbeiten im Homeoffice ist durch die Corona-Pandemie normal, aber sind wir damit auch glücklich? Wollen wir das weiter so machen? Forschende der TU Darmstadt haben sich damit befasst und kommen zu dem Schluss, nicht alle mögen es und einige jüngere Menschen sehen darin sogar eine Karrierebremse. Und mein Name ist Martin Schütz. Die Pandemie hat auch etwas Positives gebracht. Dadurch, dass die Lehre fast ausschließlich digital stattfindet, können junge Studierende und Forschende aus armen Ländern plötzlich an Lehrveranstaltungen von Elite-Unis teilnehmen. Ein deutscher Wissenschaftler macht das möglich.
Corona hat das Leben an den Universitäten und Hochschulen dramatisch verändert. Die Hörsäle sind leer, stattdessen sitzen die Studierenden zu Hause vor den Laptops. Diese virtuelle Art des Unilebens kann aber auch gute Seiten haben. Das zumindest hat sich ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler gedacht. Er will mehr Bildung in ärmere Regionen der Welt bringen. Studierende und Wissenschaftler aus Entwicklungsländern können über eine Plattform an den Kursen teurer Elite-Universitäten teilnehmen, zu denen sie sonst keinen Zugang hätten. Anna Giordano hat sich das Projekt genauer angesehen.
Johannes Haushofer arbeitet als Dozent für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Stockholm. Sein Spezialgebiet? Armutsforschung, also Ideen und Programme, mit denen man den Wohlstand steigern kann. Als durch Corona die Lehre an den Hochschulen digital werden musste, hat er sich überlegt,
wie man kenianische Studenten, meine Arbeit findet hauptsächlich in Kenia statt, besser bei uns einbinden kann. Und im Zuge dessen habe ich also unter Kollegen rumgefragt, ob die bereit wären, kenianische Gaststudenten in ihren Online-Vorlesungen aufzunehmen. Und da war die Resonanz sehr gut. Also mehrere Kollegen haben da gesagt, ja, sie machen das.
Aus der Idee ist schnell ein globales Projekt geworden. Haushofer gründete die Website remotestudentsexchange.org, auf der Professoren ihre Kurse anbieten und Studierende sich dafür bewerben können. Einzige Voraussetzung, sie müssen aus einem Land kommen, wo die Einkommen niedriger sind als im weltweiten Durchschnitt. Welche Länder das sind, ermittelt jedes Jahr die Weltbank. Für manche Kurse sollte man auch Fachkenntnisse mitbringen. Aufnahmegebühren oder Altersbeschränkungen gibt es nicht. Allerdings auch keine Zertifikate oder Abschlüsse.
Das sind nur einzelne Kurse, die man da machen kann. Man kriegt dafür auch keine offizielle Note. Das heißt, es geht also nur ums Lernen und vielleicht um den Zugang zu Professoren, die man noch nicht kennt, vielleicht auch neuen Ideen und Gedanken.
Das Echo ist trotzdem groß. Knapp 100 Professoren europäischer und amerikanischer Universitäten haben mittlerweile zugesagt, ihre Kurse auf der Plattform anzubieten. Rund 2000 Studierende und Wissenschaftler haben sich beworben. Unter ihnen ist auch Hossein Joshagani, ein junger Dozent für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Teheran im Iran.
Johannes hat mal an unserem Tehran Institute for Advanced Studies sein Seminar gehalten. Seitdem folge ich ihm auf Twitter. Er twittert übrigens ziemlich viel. Und in einem dieser Tweets hat er dann über diesen Kurs in Harvard geschrieben. Sie haben meine Bewerbung angenommen und ich habe bislang an fast allen Kurseinheiten teilgenommen.
Der Kurs über Verhaltensentwicklungsökonomie ergänze sich sehr gut mit seiner eigenen Forschung, sagt Hossein. Auf jede Kurseinheit müsse er sich gut vorbereiten, jedes Mal Skripte von 50, 60 Seiten durcharbeiten. Trotzdem hat er den zusätzlichen Aufwand bislang nicht bereut.
Da wir nicht in den USA oder in Europa sind, haben wir keinen Zugang zu so guten Seminaren. In seinem Kurs lädt der Professor auch einige Gastdozenten ein. Die sprechen darüber, wie sie mit ihren Forschungsideen vorankommen. Denn die abschließenden wissenschaftlichen Arbeiten, die können wir hier zwar schon lesen, aber was wir sonst nicht mitbekommen, sind die Hintergrundinformationen, der ganze Forschungsprozess, der zu der Arbeit geführt hat.
Außerdem kann Hossein Joshagani in dem Kurs auch sein eigenes Projekt vorstellen, bekommt dazu Feedback von anderen Teilnehmern oder vom Dozenten und kann sich so selbst weiterentwickeln. Er findet, es sollte noch für viel mehr Fächer solche offenen Online-Kurse geben. Johannes Haushofer, der Gründer des Austauschprogramms, denkt noch weiter.
In der Zukunft würde ich das schon gerne so weit ausweiten, dass da auch, wenn möglich, sogar Abschlüsse möglich sind. Aber da überlege ich noch, wie man das bewerkstelligen könnte. Das ist natürlich dann eine ganz andere Problematik, das formell möglich zu machen. Alle Unis haben da eigene Regeln und das ist nicht ganz einfach.
Doch auch ohne Abschlüsse, gute Bildung, auch für die Ärmeren, das ist an sich schon ein hoher Wert, findet der Iraner Hossein Joshagani.
Diese Art Programme verbinden die Menschen auf der Welt. Sie helfen, das Wissen auf der Welt gerecht zu verteilen, ohne jede Diskriminierung. Ich glaube, das ist sehr wichtig für unsere Zukunft.
An den Hochschulen bildet der akademische Mittelbau eine wichtige Berufsgruppe. Er ist dafür da, dass Vorlesungen stattfinden, dass Studierende beraten werden. Und oftmals werden diese Aufgaben von Menschen ausgeführt, die vorher promoviert haben, also die schon einen wirklich langen Weg an der Hochschule hinter sich gebracht haben. Die Chance, an der Hochschule dann weiter Karriere zu machen und dann auch die Möglichkeit, einen Lehrstuhl zu haben, das ist oftmals extrem schwierig für diese Mitarbeitenden der Hochschulen. Denn in der Regel arbeiten sie befristet. Und das ist völlig normal an deutschen Hochschulen. Laut dem Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs waren 2018 77% des promovierten wissenschaftlichen Nachwuchses auf Zeit beschäftigt. Und das kritisiert auch Dr. Lisa Janota, Mitarbeiterin der TU Dresden und Mitglied im Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft. Frau Janota, wie stellt sich denn die Lage aus Sicht Ihres Netzwerks eben für diesen akademischen Mittelbau und die Promovierten an den Hochschulen dar?
Also es stellt sich genau so dar, wie auch in dem Interview mit Georg Pesch und Julia Stötzel vermittelt. Also wir haben eine sehr hohe Konkurrenz und wir können strategisch versuchen zu planen, aber letzten Endes haben wir überhaupt keine Sicherheit, ob wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Chance haben, irgendwann in unserer akademischen Karriere einen unbefristeten Arbeitsvertrag auch zu ergattern. Denn da gibt es nämlich gar nicht so viele, wie Menschen im System drin sind.
Das heißt, Sie hangeln sich von Fristvertrag zu Fristvertrag?
Wir hangeln uns von Fristvertrag zu Fristvertrag und das alles mit einer unsicheren Perspektive. Also es ist eben so, dass wir mit der guten Hoffnung in die Wissenschaft einsteigen, etwas zu tun, was wir sinnvoll finden, auch jenseits von Verwertungslogiken unseren Interessen nachzugehen. Und Stück für Stück wird den meisten dann relativ schnell und meistens auch in sehr frustrierenden Momenten klar, dass die Universität ein ziemlich harter Player ist, der auf Managementperspektiven zuerst schaut und weniger auf die Interessen der MitarbeiterInnen. Das heißt, wir bekommen Kurzzeitverträge, wir arbeiten in Teilzeit. Das heißt, die allerwenigsten bekommen ein volles Gehalt für die volle Arbeit, die sie de facto leisten. Ein Riesenanteil der akademischen Lehre wird von wissenschaftlichen MitarbeiterInnen im Mittelbau gemacht. Und Lehre heißt eben nicht nur, eine Veranstaltung zu planen und durchzuführen, sondern eben auch, es heißt, Lehrplanung durchzuführen, Studienfachberatungen zu realisieren, Erasmus-Förderung zu organisieren, die ganzen Prüfungsleistungen von Referat bis zur Masterarbeit, das alles zu leisten, während man gleichzeitig noch in dem eigenen Qualifikationsdruck drin ist. Und das heißt, all diese Arbeitsbedingungen sorgen dafür, dass wir so viele Studierende durch das Studium geleiten können. Heißt aber für uns im wissenschaftlichen Mittelbau, das tun wir alles auf Kosten unserer Promotions- und Qualifikationszeiten, die ja so oft im Mittelpunkt stehen, wenn wir über Universität sprechen.
Mhm. Aber in den vergangenen Jahren sind ja auch neue Programme aufgelegt worden, wie beispielsweise das Tenure-Track-Programm, bei dem Bund und Länder ja ein Konzept entwickelt haben, wie junge Wissenschaftler den Weg in eine Professur finden können. Also untätig ist die Politik ja nicht.
Sie ist nicht ganz untätig. Also der Versuch mit dem Tenure-Track-Programm dagegen zu steuern ist erstmal interessant. Also für die Personen, die das jetzt nicht kennen als Begriff, das ist ein System, das am US-amerikanischen Modell orientiert ist. Man bekommt eine Professur für 3 Jahre, für 6 Jahre und wird dann, also wird zu einer Junior-Professur ist das, wird dann nach dieser Zeit evaluiert. Da geht es um die Anzahl der geschriebenen Artikel, das geht um die Höhe der Forschungsgelder, die man eingeworben hat, also sind sehr, sehr quantitative Maßstäbe. Und wenn man dann positiv evaluiert wird, dann bekommt man die Chance sozusagen auf eine Entfristung.
Was würden Sie sich denn jetzt wünschen, damit sich die Situation verbessert?
Ja, wir haben als Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft ein Diskussionspapier geschrieben. Wir haben in dem Papier durchgerechnet, wie viel kostet es eigentlich, so ein gegenwärtiges Institut zu finanzieren. Wir haben da festgestellt, dass es sehr, sehr interessant sein kann, darüber nachzudenken, wie wir faire Arbeitsbedingungen mit besseren Stellenkategorien realisieren können.
Also, das heißt, Sie hätten deutlich mehr entfristete Stellen da?
Wir haben Modelle durchgerechnet, in denen wir mehr Personen entfristen können. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Also wir haben zum Beispiel ein Modell, da haben wir 22 Personen entfristet, 13 befristet, das sind die Promovierenden.
Vergleichbar zu einem jetzt realen Institut?
Vergleichbar zum jetzigen Institut, in der Lehrkapazität auch vergleichbar zum jetzigen Institut.
Also Sie haben ein Konzept entwickelt. In der kommenden Woche findet unter dem Hashtag Entfristen statt Streichen eine Aktionswoche von Studierenden und Mitarbeitenden von Hochschulen, zum Beispiel in Göttingen, Marburg oder Hamburg statt. Das heißt, Sie liefern Ideen, Sie weisen auf die Missstände, die Sie entdeckt haben, hin. Von wem erwarten Sie jetzt, dass er handelt?
Also das Interessante am Wissenschaftssystem ist ja, dass es so viele Ebenen gibt. Es gibt den Bund, es gibt die Länder mit den Hochschulgesetzen und es gibt die Universitäten, wiederum unterteilt in Fakultäten. Das heißt, wir sind an ganz, ganz vielen Ebenen unterwegs und wir sind mit dem Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft an vielen Hochschulstandorten beschäftigt, weil die letztendlich die Umsetzung der Arbeitsverträge und die Personalgestaltung, die Personalstrukturen, die werden ja in den Universitäten und in den Fakultäten realisiert. Das heißt, man kann Mittelbaupolitik und Hochschulpolitik immer nur auch lokal in den bestimmten Fachbereichen denken.
Dr. Lisa Janota vom Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft fordert, dass die Hochschulen mehr Mitarbeitende des akademischen Mittelbaus entfristen und ihnen eine langfristige Perspektive bieten sollen. Und von der Hochschule kommen wir direkt ins Homeoffice. Das ist nicht mehr wegzudenken aus der Arbeitswelt. Befürworter sehen darin den Weg, wie Arbeit im 21. Jahrhundert aussehen sollte, auch nach der Corona-Pandemie. Wirtschaftswissenschaftler und Immobilienökonomen der TU Darmstadt wollen von Menschen, die im Homeoffice arbeiten, wollten sie wissen, sind sie zufrieden? Soll das in Zukunft so weitergehen? 1.000 Beschäftigte in Homeoffice haben sie seit Beginn der Pandemie 3-mal befragt und stellten fest, längst nicht jeder profitiert vom Homeoffice und mag das Arbeiten in den eigenen 4 Wänden. Selbst fernab von Metropolen mieten sich Angestellte in Coworking Spaces ein, weil sie im Homeoffice unzufrieden sind. Thilo Schmidt berichtet aus Brandenburg.
Corona-bedingt bin ich jetzt im Prinzip seit März letzten Jahres im Homeoffice und habe nach einer Alternative gesucht, mal das Heim zu verlassen und quasi wieder dieses Gefühl zu haben, zur Arbeit zu fahren. Und da ist ja die Waldstadt eigentlich perfekt geeignet für. Ne? Man hat Gleichgesinnte, man hat Kontakte.
Für Mike Großmann, der Software für Großrechner entwickelt, spielt es keine Rolle, wo er arbeitet. Darum hat er sich in der Waldstadt eingemietet, einem Coworking Space in der Ortsmitte von Großwudicke, einem 500-Seelendorf im Westhavelland in der Nähe von Rathenow. Viele von Großmanns neuen Kollegen arbeiten in der IT. Auch ein Universitätsprofessor ist manchmal dabei und ein Ehepaar aus Berlin, das hier ein Wochenendhaus hat.
Also ich habe nach Berlin einen Fahrtweg von über 1 Stunde. Zweitens habe ich die öffentlichen Verkehrsmittel. Hier fahre ich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, bin in 5 Minuten hier, maximal 10 Minuten. Und in der Natur, ne? Also bin nicht in der Großstadt, habe halt eine schöne Umgebung hier, habe nette Leute um mich rum. Ich gehe quasi nur für die Haustür ins Grüne.
Großmann und seine Coworking-Kollegen haben eine Alternative zum Homeoffice gesucht. Dabei galt doch Homeoffice schon als unumkehrbarer Trend, als effektiv und beliebt. Eine Studie der TU Darmstadt zeigt nun, so einfach ist es nicht. Zwar ist Homeoffice insgesamt tatsächlich produktiver, aber das betrifft vor allem ältere, erfahrenere Arbeitnehmer mit viel Platz und hohem Wohnkomfort.
Und wir sehen, dass ungefähr 40% der Beschäftigten im Homeoffice weniger erfolgreich und auch weniger zufrieden sind. Und das sind nach unserer Analyse vor allen Dingen die Jüngeren, die da verlieren.
Sagt Andreas Pfnür, Immobilienökonom an der TU Darmstadt. Pfnür und seine Kollegen haben seit Beginn der Corona-Pandemie etwa 1000 Beschäftigte in 3 Wellen befragt. Dabei kam heraus, dass nicht nur die oft beengteren Wohnverhältnisse, sondern auch fehlende soziale und berufliche Kontakte den jüngeren Beschäftigten stark zusetzen.
Die möchten eigentlich gerne auch noch Sprünge machen und haben aber zu Hause weniger direkte Berührung mit ihren Vorgesetzten. Sie sind oftmals nicht eingearbeitet. Man fängt frisch im Job an und muss sich eigentlich erstmal zurechtfinden. Und da braucht man einfach die Hilfe auch der Älteren und Unterstützung von erfahreneren Teammitgliedern.
Das wiederum, so Andreas Pfnür, wiegt besonders schwer, weil die Jüngeren eines Teams häufig die Leistungsträger seien.
Das sind halt diejenigen, die ambitioniert sind, die die Wasserträgerarbeit auch noch machen. Wenn die dann zu Hause weniger produktiv sind, und ich hatte ja schon gesagt, gerade die Jüngeren sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit weniger produktiv, dann trifft das halt den Teamerfolg. Und das beeinträchtigt natürlich schon den Gesamterfolg der Unternehmen.
Die Rückkehr in die Bürotürme aber kommt erst einmal wegen der Pandemie kaum in Frage. Allerdings, man muss ja nicht gleich ganz zu Hause bleiben. Coworking Spaces entstehen vermehrt auch in ländlichen Gebieten, wie zum Beispiel in Großwudicke.
Wir haben festgestellt, dass gerade Innovation in Coworking Spaces enorm befördert wird. Und die Lust an der Arbeit ist durchaus größer. Und gerade diese bunte Welt, von der Sie sprechen, die macht eine größere Zufriedenheit bei der Arbeit und macht durchaus einiges aus in Bezug auch auf Produktivität. Also das ist förderlich, das kann man eindeutig so sagen.
Mike Großmann wirkt zufrieden in seiner neuen Arbeitswelt. Im kleinen Großwudicke gibt es fürs Mittagessen einen alteingesessenen Metzger und auch eine derzeit natürlich geschlossene Gaststätte.
Und von daher habe ich halt eine Alternative zu meinem kleinen 16 Quadratmeter Büro zu Hause, wo die Kinder umherrennen. Und da ist ja die Natur und dörflicher einfach perfekt.
Dass sich der Trend zu mobilen Arbeiten mit der Corona-Krise durchsetzt, galt beinahe schon als ausgemacht. Klar ist, dass sich die Arbeitswelten ändern. Aber Homeoffice, glaubt Andreas Pfnür, ist nicht der neue Goldstandard.
Der Goldstandard ist die Freiwilligkeit. Der Goldstandard ist multimodales Arbeiten. Die Unternehmen sollen ihre Mitarbeiter da arbeiten lassen, wo die Mitarbeiter arbeiten wollen. Das kann ein Mitarbeiter sehr gut alleine entscheiden.
Und so fühlen sich eben auch manchmal Berufseinsteiger mit digitaler Affinität im Homeoffice gut aufgehoben, wenn Atmosphäre und Umgebung stimmen. Zum Beispiel in einer WG mit ähnlich gesinnten Mitbewohnern. IT-Spezialist Mike Großmann hat sich schon entschieden. Er bleibt in der Waldstadt in Großwudicke.
Mein Arbeitsvertrag gibt das her. Ich habe im Prinzip variable Anzahl an Präsenztagen im Büro und werde auch nach der Corona-Zeit hier bleiben.
Insgesamt sind derzeit mehr als 15.000 Lehrkräfte in den Sprachkursen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge aktiv. Einige von ihnen sind bei den Kursträgern, wie zum Beispiel den Volkshochschulen, angestellt. Doch der größte Teil arbeitet auf Honorarbasis. Fallen Stunden ersatzlos aus, etwa wegen Krankheit, dann entfällt für sie auch die Bezahlung. Soweit, so üblich. Doch Corona-bedingt sind die Volkshochschulen seit vorigen Dezember geschlossen. Präsenzsprachkurse dürfen von Amts wegen nicht mehr stattfinden. Und die Honorarsprachlehrer, wie etwa Engelbert Weinhold aus dem vorpommerschen Zieten, die viel mehr für die Integration von Neuankömmlingen in unserer Gesellschaft leisten, als ihnen nur die deutsche Sprache beizubringen, ja, die bekommen dann als einzige im gesamten System seit über 4 Monaten keinerlei finanzielle Unterstützung, wie Silke Hasselmann berichtet.
Also wir hungern jetzt nicht,
sagt Engelbert Weinhold auf die Frage, wie sich der seit über 4 Monaten dauernde Lockdown auf die Haushaltskasse seiner 4-köpfigen Familie auswirkt. Doch mittlerweile schmerze das Ausbleiben seiner Honorare von der Anklamer Volkshochschule sehr.
Das sind ja doch ganz große Beträge. Also ich kann das jetzt mal sagen, seit Ende Dezember fallen die Kurse weg. Und wenn man 4 Tage die Woche arbeitet, dann sind das weit über 2.000 Euro, die im Monat fehlen.
Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Romanist und frühpensionierte Lehrer unterrichtet auf Honorarbasis Deutsch als Zweitsprache für Migranten. Der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF finanzierte Integrationssprachkurs dauert jeweils ein halbes Jahr und bedeutet, 5 Stunden pro Tag mit einer festen Gruppe von 10 bis 20 motivierten Männern und Frauen arbeiten zu können. Da passiere viel für eine echte Integration der Leute, denn gerade Kursleiter wie er vermitteln nicht nur die deutsche Sprache, sondern immer auch die Sitten und Gebräuche, die Rechtsnormen und Grundwerte unserer Gesellschaft, sagt Engelberg Weinhold. Umgekehrt greife er es rasch auf, wenn ihm zum Beispiel Rassismus oder Frauenfeindlichkeit bei seinen Schützlingen aus Ghana, Nigeria, aus Tschetschenien, aus der Ukraine oder Syrien auffallen. Doch seit Dezember 2020 fällt der Unterricht pandemiebedingt aus, und zwar ersatzlos, weil das BAMF keine Online-Kurse und keine Tablets organisiere, sagt Engelberg Weinhold.
Da läuft im Moment gar nichts. Also die kriegen zwar ihren Unterhalt weiter, aber im Moment sind die völlig isoliert.
Die vielen freiberuflichen Sprachlehrer haben derweil noch ein ganz anderes Problem.
Also das Entscheidende ist eigentlich, dass alle, die in dem Bereich Integrationssprachkurse sich befinden, versorgt sind. Das BAMF hat Mitarbeiter, die fest angestellt sind. Die Volkshochschule als Träger dieser Kurse hier in Anklam bzw. Vorpommern-Greifswald ist auch versorgt. Und sogar die Migranten beziehen ihren Unterhalt weiter. Und die Honorarlehrer, die meistens tätig sind in diesen Kursen, und das ist ja wirklich die Scharnierstelle für Integration, die sind nicht versorgt. Das heißt, wenn Kurse ausfallen, dann steht man da und kriegt kein Honorar.
Und das sogar bei staatlich angeordneter Untätigkeit wie derzeit.
Ich habe natürlich sofort das BAMF angerufen, die Volkshochschule angerufen, SODEC, das ist diese Struktur, die eigentlich dann den Kursleitern nachträglich hilft. Da wird man also immer von Pontius nach Pilatus geschickt. Und jetzt warte ich darauf, dass hoffentlich irgendwas nachgezahlt wird, aber es gibt keine klaren Nachrichten und das ist nicht schön.
SODEC, das ist die Abkürzung für Sozialdienstleister-Einsatzgesetz, das der Bund vor einem Jahr nach dem ersten Lockdown beschlossen hatte. Es besagt, dass, Zitat, alle Träger von Integrations- und Berufssprachkursen für den Unterbrechungszeitraum Zuschüsse in Höhe von bis zu 75% der bisherigen monatlichen Zahlungen erhalten können. Doch während die festangestellten Lehrkräfte grundsätzlich einen Anspruch auf Weiterzahlung des Entgeltes haben, können die rund 2200 Träger dieser Kurse, Zitat, bei Antragstellung entscheiden, ob sie auch die freiberuflichen Lehrkräfte weiterhin anteilig vergüten, Zitat Ende. Man dürfe die Träger dazu nicht verpflichten, liest Engelberg Weinhold staunend in einer Antwort-E-Mail des BAMF. Die Volkshochschule Anklam stellte damals einen Antrag und bedachte auch seine Honorarkräfte. Nach 5 Monaten Wartezeit kamen Nachzahlungen aus dem SODEC-Topf bei Engelbert Weinhold an. Nun sitzt er seit Dezember wieder auf dem Trockenen. Niemand wisse, woran es hakt, niemand fühle sich zuständig. Dabei fehlen seiner Haushaltskasse mittlerweile über 8.000 Euro an entgangenen Honoraren. Der Dispo-Kredit bei der Sparkasse ausgereizt, das Betteln bei Freunden schwierig, aber unumgänglich, denn die Rechnungen laufen ja weiter.
Und zum Schluss noch eine weniger erbauliche Nachricht. In Deutschland droht in den nächsten Jahrzehnten eine weitere Verschärfung des Fachkräftemangels. Das besagt eine Studie des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Demnach könnten die Unternehmen bis 2040 jede 8. Fachkraft verlieren, wenn nicht mit gezielter Zuwanderung und einem höheren Rentenalter gegengesteuert werde. Und späteres Renteneintrittsalter bedeutet in dem Fall 69 Jahre. Im Anschluss geht's hier weiter mit Corso, Kunst und Pop. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie es gut.